Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Rein geht's in eine neue Woche SWR 1 Leute, heute Morgen mit Magdalena Neuner. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich freue mich.
Sie sind eine der erfolgreichsten Biathletinnen der Welt. Sie haben vor 6 Jahren ihre sportliche Karriere beendet. Wie lautet denn Ihre aktuelle Berufsbezeichnung?
Oh, das ist gar nicht so einfach. Also ich offiziell bin nicht selbstständig, bin aber natürlich auch Familienmanagerin, also Mama von 2 Kindern.
Ein Logistikunternehmen.
Ein Logistikunternehmen, genau. Muss natürlich unseren ganzen Alltag managen und meinen Job und meine Termine, meine Telefonate, meine ganzen Anfragen. Ansonsten bin ich ARD-Expertin im Biathlon, ab nächster Woche wieder mit Michael Antwerpes zusammen. Ich glaube, da gibt es keine genaue Berufsbezeichnung.
Sie haben ganz
viele
Berufe.
Ich bin halt alles Mögliche. Ja, Testimonial, Expertin, Botschafterin, Mama, ganz viel.
Sie haben gerade schon gesagt, es geht jetzt wieder los am Wochenende in Slowenien. Was müsste denn passieren, dass Magdalena Neuner sagt, Mensch, ich gehe ganz begeistert nochmal an den Start?
Also da müsste wirklich kurz vor Weltuntergang stehen und ich weiß nicht, alles zusammenbrechen. Nein, also das jetzt glaube ich auch so 6 Jahre danach ist es noch weniger ein Thema als so direkt 1-2 Jahre danach, wo man auch irgendwie so körperlich von der Fitness her noch irgendwie vielleicht wieder hätte einsteigen können. Aber jetzt auch nach den beiden Kindern, für mich ist es völlig unvorstellbar, wieder Leistungssport zu machen. Der Wettkampf an sich ist ja das eine, aber das ganze Training, das ganze Jahr über jeden Tag da rauszugehen und 6 Stunden zu trainieren, da gehört schon ganz schön was dazu. Und wenn man dann so weiß, wie es ohne ist, es ist, glaube ich, auch ganz schwer, da wieder zurückzukommen.
Bleibt denn mit all Ihren Berufen aktuell noch Zeit für den Sport?
Ja, so ein bisschen. Ich bin natürlich viel mit den Kindern draußen. Das ist, glaube ich, so mein Hauptsportprogramm. Aber ich nehme mir schon auch meine Auszeiten, gehe am Sonntag dann auch mal schnell laufen, wenn mein Mann morgens da ist. Oder wenn der Kleine Mittagsschlaf hält und die Große fährt mit dem Radl nebenher, haben wir auch schon mal Laufrunden gemacht. Aber es ist natürlich ganz anders. Und ich versuche halt die Zeit, wenn ich unterwegs bin im Hotel oder irgendwie ohne Kinder unterwegs bin, dann auch mal ein bisschen sportlicher zu nutzen. Hat aber für mich einfach nicht mehr die alleroberste Priorität.
Sie strahlen eine große Zufriedenheit aus. Vor 6 Jahren haben Sie gesagt, mehr geht nicht, ich will nicht mehr und haben Ihre Profikarriere beendet. Das war, glaube ich, für ganz viele Menschen unverständlich. Warum war es für Sie der logische Schritt?
Ja, logisch war es vielleicht nicht, aber es war einfach so eine Gefühlssache. Ich habe einfach gemerkt, nach den Olympischen Spielen in Vancouver 2010, es kommt jetzt gerade irgendwie so ein Umbruch in meinem Leben. Und ich habe das einfach gespürt. Ich wusste auch nicht, woher das kommt. Natürlich vielleicht dadurch, dass ich alle meine Ziele erreicht hatte, meine persönlichen. Aber ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, was kommt eigentlich nach dem Sport. Vorher hatte ich überhaupt nie einen Gedanken daran verloren. Und das hat sich so manifestiert und ist auch nie wieder weggegangen, dieses Gefühl. Und dann wusste ich, okay, 2012 sind die Heimweltmeisterschaften in Deutschland. Und dann, glaube ich, ist für mich da Schluss. Und diese Entscheidung, dieser Beschluss ist für mich nach wie vor richtig.
Am Wochenende geht's los, da startet die neue Saison. Wir wollten darüber sprechen, was diesen Sport so faszinierend macht. Bei Ihnen haben regelmäßig mehr als 6 Millionen Zuschauer zugeguckt. Haben Sie eine Erklärung, warum?
Ich glaube, der Sport selber ist halt einfach unheimlich spannend. Die Kombination aus diesen völlig unterschiedlichen Sportarten, die ja eigentlich gar nicht zusammenpassen, Laufen und Schießen, also völligstes Auspowern, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit vereinen mit Konzentration, Ruhe, ist schon irgendwie spannend. Und es kann halt einfach so viel passieren. Es ist, glaube ich, das, was die Leute halt so toll finden. Man liegt vorne und am Ende kann alles Mögliche passieren. Es ist nicht so, dass man startet und dann sich schon herauskristallisiert, wer heute gewinnt. Und ich glaube, natürlich sind auch die Erfolge wichtig. Wir haben halt über viele Jahre jetzt in Deutschland einfach gute Teams gehabt, die immer sehr erfolgreich waren. Und ich glaube, da schaut man doch ein bisschen lieber zu, wenn ab und zu mal jemand gewinnt.
Und wer Biathlon noch nie verfolgt haben sollte, können Sie die Sportart einfach mal so kurz mit den Regeln umreißen? Was ist ganz besonders wichtig?
Ganz besonders wichtig ist, sich das Rennen auch gut einzuteilen. Also es geht darum, einen guten Langlaufwettkampf zu machen und dazwischen einfach hochkonzentrierte und präzise Schießeinheiten abzuliefern und das am besten möglichst fehlerfrei. Sonst bekommt man einfach eine Strafe, entweder eine Zeitstrafe oder eine Strafrunde. Und ja, diese Komplexität, dieses Aufbauen des Wettkampfs, dass es eigentlich auch erstmal so ein bisschen gemächlicher losgeht und so übers Schießen dann viel passiert, viele Zweikämpfe auf der Strecke passieren, auch Duelle am Schießstand ausgefochten werden. Also das finde ich einfach total spannend. Da gibt es kaum einen Moment, der nicht irgendwie sehenswert ist beim Biathlon.
Also die Spannung bleibt lange erhalten, im Gegensatz zu Formel 1 beispielsweise.
Im Grunde vom Start bis zum Schluss. Und wir haben auch keine so wahnsinnig langen Wettkämpfe. Wir haben der längste ist der Einzelwettkampf, den gibt es nur noch 2-mal im Jahr. Das ist halt so der traditionelle, mit dem alles begann. Und ansonsten gab es die letzten Jahre viele neue Wettkämpfe wie Massenstartsverfolgungen, Mixed-Staffeln, Staffeln, die wirklich spannend und relativ kurz sind. Also von 20 Minuten bis 30 Minuten. Und da schläft man nicht ein auf der Couch.
Und Sie sind jetzt wieder Expertin in der ARD. Am Wochenende geht es los. Die Biathlon-Fans sind einen Start der Saison in Östersund gewohnt, in Schweden. Jetzt geht's aber nach Slowenien. Warum?
Es geht nach Slowenien, weil wir ja in diesem Jahr, in dieser Saison, die Weltmeisterschaften in Östersund haben. Also Östersund dann sozusagen erst im Februar, März dran ist. Und Slowenien ist dieses Mal ganz am Anfang. Ich hoffe, dass die Schnee haben und dass die Schneesituation passt. Das ist in Skandinavien immer ein bisschen einfacher. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Bis jetzt haben sie es immer hinbekommen.
Eine ganz besondere Popularität hat Biathlon, ganz besonders im deutschsprachigen Raum. Also da gibt's die Orte Oberhof, Ruhpolding, ja. Antholz, Hochfilzen. Gab's für Sie einen ganz besonderen Ort?
Schon irgendwie Antholz, weil ich dort zum allerersten Mal Weltmeisterin geworden bin. Und ich mag Antholz sowieso. Das ist in den Bergen, also ähnlich wie bei mir zu Hause. Und die Stimmung dort ist einfach immer toll. Wir haben dort viele Zuschauer, aber sehr familiär. Also alles noch sehr gemütlich, ausgelassen, nicht so ganz voll wie Oberhof. Ist mir persönlich schon wieder schon zu viele Fans. Das geht noch und das Wetter ist meistens schön, das Essen ist gut in Südtirol. Von daher mag ich Antholz ganz gern.
Sie sind Biathlon-Expertin in der ARD, moderieren gemeinsam mit Michael Antwerpes jetzt auch den Saisonstart. Wie bereiten Sie sich darauf vor?
Also ich werde jetzt dann so nächste Woche, wenn die ganzen Testwettkämpfe in Skandinavien vorbei sind und man sich schon so einen kleinen Überblick verschaffen kann, wie das schon mal ausgegangen ist, werde ich mir die Ergebnisse natürlich anschauen, ein bisschen was lesen, was jetzt auch so in den Nachrichten geschrieben wird. Ich habe da ganz gute Kontakte und bekomme da immer die aktuellen Interviews zugeschickt, sodass ich dann auch weiß, wie die Sportler jetzt im Moment drauf sind. Und ansonsten tauscht man sich auch im Team dann aus mit Michael und jeder weiß dann ein bisschen was und so läuft dann die Vorbereitung.
Laura Dahlmeier holte bei den Olympischen Spielen in Südkorea 2 olympische Goldmedaillen. Haben Sie da Parallelen gesehen? Wahrscheinlich, muss ja so sein.
Total. Ich habe mich wahnsinnig in sie reinversetzen und reinfühlen können, wie sie sich jetzt fühlt und was sie jetzt gerade auch erleben muss. Und habe auch im Gespräch mit ihr danach schon festgestellt, es ging ihr ganz ähnlich wie mir. Es war ja auch manchmal zu viel, aber es war natürlich auch der größte Erfolg und einfach das Schönste, was man erleben kann, wenn man so erfolgreich ist bei Olympischen Spielen. Und ich denke, das war für sie eine sehr intensive Zeit.
Sie haben aber gerade auch gesagt, was sie auch erleben muss. Also es sind nicht nur die schönen Seiten, da gehört eben auch Schatten mit dazu.
Das gehört dazu. Also die Medaille hat immer eine Sonnen- und eine Schattenseite. Ich glaube, es kommt auch auf die eigene Einstellung an, wie groß man die Sonnenseite sieht und die Schattenseite. Aber es ist klar, Ruhm, da kommt halt viel Trubel mit dazu. Da kommen halt viele Interviews, vielleicht auch nicht so schöne Geschichten. Ich meine, es gibt einfach Menschen, die einen dann nicht so toll finden und das auch mitteilen müssen.
Bei Ihnen gab es sogar Morddrohungen.
Ja, gab es auch, ja. Ich glaube, da muss man sich einfach ein unheimlich dickes Fell aneignen. Das ist auch ein Lernprozess und ein Reifeprozess, den man da durchmacht. Laura ist da sehr geerdet, also die kann da recht gut damit umgehen. Ist aber auch so der Typ, die halt schon ganz gern auch ihre Ruhe hat. Die halt gern so ihren Sport für sich macht und ja auch gerne in die Berge geht, um einfach abschalten zu können und für sich zu sein und so niemanden um sich zu haben. Und ich glaube, für sie ist dieser Trubel dann schon manchmal auch echt anstrengend.
Ja, es war zumindest so, dass sie im Sommer auch irgendwann sagte, so, ich muss mal den Reset-Knopf drücken und die Stopptaste. Hatten Sie Kontakt mit ihr?
Wir haben uns einmal gesehen und haben da auch ein bisschen drüber gesprochen. Also ich würde jetzt auch nicht private Dinge ausplaudern. Sie hatte einfach ein bisschen gesundheitliche Probleme. Ist mit dem Fahrrad auch gestürzt, hat sich am Oberschenkel verletzt und es musste dann nochmal operiert werden. Das war für sie schon eine gewisse Zeit, wo sie nicht so trainieren konnte, wie sie wollte und hatte einfach jetzt immer mal wieder einen Infekt und ist deswegen ja jetzt auch aus dem Training raus. Was meiner Meinung nach die absolut richtige Entscheidung ist, einfach mal zu sagen, hey, ich muss mich jetzt erstmal wieder sammeln, ich muss gesund werden in allererster Linie. Es gibt nichts Wichtigeres als unsere Gesundheit und dann kann ich langsam wieder an Sport denken. Und ich glaube, sie hat eine sehr gesunde Einstellung.
Viele hoffen natürlich auch auf Sie. Wissen Sie über den aktuellen Zustand etwas? Also es war, glaube ich, zu lesen, sie geht an den Start. Ist das korrekt?
Ich weiß es noch nicht aus ganz sicherer Quelle. Ich weiß, dass sie wieder ganz gut trainiert hat, jetzt auch letzte Woche. Sie war in Österreich bei der Vorbereitung. Hat da, glaube ich, auch in Ruhe ihr Training machen können, ohne viel Trubel und drumherum. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich das noch relativ offen lässt. Sie hat ja auch die Position, dass sie das relativ kurzfristig entscheiden kann. Und ich bin mir sicher, sie wird die richtige Entscheidung für sich persönlich treffen.
Haben Sie schon neue Favoriten auf dem Schirm, wo Sie sagen, da gucke ich ganz besonders hin?
Es wird sich für mich eigentlich erst so nächstes Wochenende rauskristallisieren. Das sind ja die ersten Staffelwettkämpfe und da kann man sich dann auch mal so die Athleten aus anderen Nationen anschauen. Ich habe jetzt schon so ein paar Namen gelesen, die ich noch nie gehört habe und das finde ich schon immer sehr spannend. Oft kommen so junge Wilde nach, die man so überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und ich glaube, wir haben natürlich immer ein bisschen diesen schwierigen Job beim ersten Weltcup, weil man gar nicht weiß, wohin geht die Reise. Genau, wir müssen uns dann echt erstmal überraschen lassen und auch erstmal sehen. Aber ich glaube, man ist dann auch so nach ein, zwei Wochen ganz gut drin im Geschehen.
Sie haben da eine neue Rolle gefunden. Vor 6 Jahren haben Sie gesagt, ich höre auf mit der Profikarriere. Können Sie uns mal mitnehmen, als diese Entscheidung fiel?
Die Entscheidung fiel schon wesentlich früher, also schon 2011 spätestens. Also es war so ein Prozess. Ich kann nicht genau sagen, wann dieser Zeitpunkt da war. Und habe aber dann, bevor die Saison 2012, also meine letzte Saison gestartet ist, beschlossen, dass ich das auch gerne allen Menschen mitteilen möchte und auch meinen Fans und allen, die irgendwie damit zu tun haben. Weil es für mich irgendwie wichtig war, nicht so zu tun, als wäre nichts.
Und transparent zu machen.
Ja, ich wollte einfach, dass alle sich darauf einstellen können und ich wusste auch, dass es einen großen Aufschrei gibt. Gab natürlich auch viele, die gesagt haben, bist du wahnsinnig, warum sagst du vor der Saison schon Bescheid, dann legst du dir ja einen wahnsinnigen Druck auf, dass du dann auch in dieser Saison noch erfolgreich sein musst. Aber für mich war das eher positiver Druck und ich habe gespürt, dass die Leute so mit mir feiern, dass die das so mit mir genießen und dass die auch ein halbes Jahr Zeit hatten, Abschied zu nehmen und das auch nochmal so bewusst zu erleben. Und von daher war es ein Prozess, der sicherlich nicht ganz einfach war, aber hat sich gut angefühlt und fühlt sich immer noch gut an.
Wie hat sich das dann für Sie angefühlt, dann als plötzlich nichts mehr da war im Alltag?
Also vorher war halt alles extrem strukturiert. Ich habe Sonntagabend meinen Trainingsplan bekommen, wusste ganz genau, Montag Training, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also alles war geplant und zwischendurch habe ich meine privaten Sachen gemacht. Und plötzlich war ich dann daheim und habe dann so gemerkt, oh, okay, also ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen meinen Plan machen, weil sonst lebe ich nur in den Tag hinein und schaffe nichts. Und Sport war dann auch plötzlich, ach, habe ich jetzt heute irgendwie nicht geschafft. Und habe dann wirklich angefangen, mir so einen Kalender auch reinzuschreiben, da Sport, da Termine, da dies und jenes. Und so war dann mein Tag auch wieder strukturierter und mittlerweile hat sich das eh alles eingespielt.
Gab es denn auch gleich anfangs berufliche Termine oder haben Sie sich erstmal Zeit gegeben, haben gesagt, ich mache jetzt erstmal gar nichts mit dem Sport?
Eigentlich wollte ich wirklich so ein bisschen ganz weg von dem Ganzen und mir auch die Zeit nehmen. Aber es waren natürlich gerade, nachdem ich aufgehört habe, noch unheimlich viele Anfragen und habe dann schon echt viel gearbeitet, auch das Jahr danach. Es war aber noch eine ganz gute Balance, weil ich ja dann, wenn ich zu Hause war, Zeit für mich hatte, habe auch mit dem Management zusammengearbeitet, die sich um all diese organisatorischen Dinge gekümmert haben, was damals auch wirklich gut für mich war. Und dann hat es eh nicht so lange gedauert, dann war ich dann mit unserer Tochter schon schwanger, 2 Jahre später. Oder nicht ganz 2 Jahre später und da hat sich dann sowieso auch nochmal viel für mich verändert.
Ja, jetzt haben Sie ein Familienlogistikunternehmen.
Ja, richtig.
Wie schwer oder leicht fällt Ihnen denn das Nein sagen? Es gibt ja auch Prozesse, wo man das vielleicht auch lernen muss.
Ich musste das lernen, auch relativ früh. Als ich 2007 Weltmeisterin geworden bin, da wollte ich natürlich irgendwie niemanden verletzen oder sagen, nein, kann ich jetzt leider nicht machen und habe gemerkt, also da stoße ich völlig an meine Grenzen, es funktioniert nicht. Und habe das wirklich sehr schnell gelernt, wobei es mir auch immer noch sehr schwer fällt. Ich bin jetzt schon ein Mensch, der versucht, wenigstens die Dinge irgendwie möglich zu machen. Aber durch die Familie habe ich einfach gemerkt, die Priorität ist bei mir absolut Familie. Und wenn irgendwas über das Wohl meiner Familie hinausgeht, dann kann ich es nicht machen. Und ich glaube, Nein sagen ist ja auch nichts Schlimmes. Die Art und Weise, wie man es tut, muss, glaube ich, einfach okay sein und das gehört zum Leben auch dazu.
Sie standen für Biathlon und stehen es immer noch, aber nach Ihrer aktiven Karriere kamen ganz viele andere Projekte hinzu. Wonach haben Sie ausgesiebt, das möchte ich und das möchte ich nicht?
Ich habe zusammen mit meinen Beratern, mit meinem Management natürlich ein bisschen überlegt, was lohnt sich, was passt zu mir. Das finde ich immer sehr wichtig, dass man auch authentisch dabei bleiben kann und sich nicht verstellen muss. Geld ist das eine, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht der Typ, der alles für Geld machen würde. Habe da schon ziemlich ausgesiebt, vielleicht auch zum Leidwesen meines Managements. Habe natürlich mein Umfeld befragt, meinen unabhängigen Coach, der schon mich, glaube ich, auch gut kennt und mich gut einordnen kann. Und vor allem habe ich einfach meinen Bauch und mein Herz gefragt.
Wo hat er sofort Ja gesagt? Wo haben Sie gar nicht lang gezögert?
Als ich das Angebot oder als ich die Möglichkeit bekommen habe, mit der Björn-Schulz-Stiftung zusammenzuarbeiten, ich meine, das ist für mich jetzt nichts Lukratives in dem Sinn, das ist einfach so eine Herzenssache, eine Herzensangelegenheit. Ich habe die ganze Zeit immer überlegt, oder so diesen Gedanken gehabt, ich möchte gern irgendwas Karitatives machen, aber habe nie so richtig das gefunden, was zu mir passt. Und wir haben in Deutschland ja Gott sei Dank sehr viele dieser Einrichtungen.
Müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, was diese Stiftung macht, was für eine Stiftung ist?
Die Björn-Schulz-Stiftung engagiert sich für Familien, die schwerstkranke Kinder haben, chronisch kranke Kinder. Und die Björn-Schulz-Stiftung hat ein Hospiz in Berlin, den Sonnenhof, und auch ein paar Erholungshäuser. Also ist leider ein sehr trauriges Thema natürlich, Kinder beim Sterben zu begleiten, aber auf der anderen Seite auch die Familien in dieser schweren Zeit zu unterstützen und zu begleiten. Und das ist so mein Thema mit dem Irmengardhof, den ich am Chiemsee als Schirmherrin betreuen darf sozusagen, weil wir einfach den Familien eine Auszeit von all diesen schrecklichen Dingen bieten können. Natürlich ist es nicht weg, aber es ist einfach mal ein bisschen Zeit zum Leben. Einfach mal zusammen da sich erholen und Urlaub machen in einer behindertengerechten Umgebung, was ja auch sehr schwierig ist. Familien mit schwerstkranken Kindern können nicht einfach ins Hotel gehen. Und dafür ist eben der Irmengardhof da. Und das ist, glaube ich, trotz aller Traurigkeit ein sehr schönes Thema.
Wie gehen Sie denn als Schirmherrin dort vor? Sind Sie auch mal im Irmengardhof? Sind Sie da oder zeigen Sie nur Ihr Gesicht und reden darüber? Wie sieht die Arbeit aus?
Mittlerweile ist es leider ein bisschen mehr Zweiteres geworden. Ich war am Anfang öfter am Irmengardhof. Da wurde damals auch noch renoviert. Also wir sind noch gar nicht so lange, der Hof ist noch gar nicht so lange fertig. Und dadurch, dass ich halt jetzt selber die zwei kleinen Kinder habe, hat sich erstens meine Sicht auf die Dinge komplett geändert. Und man muss sich schon bewusst machen, dass dort auch Familien sind, die schwerstkranke Kinder haben. Und man weiß, dass diese Kinder einfach eine sehr begrenzte Lebensdauer haben. Und es ist emotional ein sehr schwieriges Thema. Und ich bin jetzt in letzter Zeit nicht so oft da gewesen, habe eigentlich eher meine Aufgabe da gesehen, den Hof bekannt zu machen. Nicht nur, um Spendengelder einzutreiben, sondern einfach auch Familien die Botschaft zu senden, hey, es gibt solche Einrichtungen, wenn ihr betroffen seid, könnt ihr euch dort melden. Und ich glaube, das ist mindestens genauso eine wichtige Aufgabe als Spendensammeln.
Ja, wo Sie das gerade ansprechen, ich habe gestern mal versucht zu recherchieren, wie viele Kinderhospize es denn in Deutschland gibt. Auf der Seite des Bundesverbands sind jetzt 16 Hospize eingetragen. Das reicht vermutlich gar nicht aus.
Das ist relativ wenig. Ich habe auch jetzt erst was darüber gelesen, dass es ein totaler Notstand ist und dass auf dieses sehr wichtige Thema leider ein bisschen wenig Augenmerk gelegt wird. Wir erleben am Irmengardhof halt die Thematik, dass gerade diese wichtigen Auszeiten für diese Familien, die es ohnehin schon so schwer haben, nicht bezahlt werden von keiner Kasse. Das ist alles nur über Spendengelder finanziert werden kann und das finde ich irgendwo, es wird viel Geld für alles Mögliche ausgegeben, aber das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema und die Familien bleiben einfach zurück. Und ich glaube, da muss sich auch jemand kümmern, da muss auch jemand da sein für die Familien, die ein Kind verloren haben. Ich glaube, es gibt kaum etwas Schwereres, als das eigene Kind zu verlieren.
Ja, und dass damit nicht gleich alles erledigt ist, dieses Thema abzutun.
Natürlich.
Haben Sie denn mit der Schirmherrschaft auch festgestellt, wenn Sie darüber gesprochen haben, dass Sie da an Grenzbereiche gestoßen sind? Ist es ein Tabuthema?
Nein, also alle, die mit uns zu tun haben, sind da sehr aufgeschlossen und ich erlebe eigentlich immer wieder, wenn ich bei Veranstaltungen bin und wir auf das Thema Björn-Schulz-Stiftung und Irmengardhof kommen, eine sehr große Aufgeschlossenheit, natürlich schon eine Betroffenheit, ist ganz klar, weil ich glaube, dass sich die wenigsten im Alltag damit auseinandersetzen, die es nicht betrifft. Auf der anderen Seite auch eine sehr große Bereitschaft zu helfen. Also die meisten fühlen sich sofort irgendwie inspiriert und sagen, hey, also da möchte ich was tun. Und davon hat der Irmengardhof schon sehr profitiert die letzten Jahre. Und das ist, ich versuche da die positiven Dinge rauszufiltern und sehe, dass es eine sehr gute Entwicklung ist auf jeden Fall für uns.
Sie haben gerade eben auch Ihren Coach erwähnt. Sie arbeiten, glaube ich, schon seit 10 Jahren mit ihm zusammen. Wie ist die Zusammenarbeit entstanden?
Eigentlich durch Zufall. Ich habe über unseren ehemaligen Trainer, über Bernhard Kröll, habe ich diesen Kontakt bekommen und der hat gemeint, du, vielleicht hilft dir das einfach so ein bisschen beim Schießen noch konzentrierter zu sein, noch fokussierter, und bin da eigentlich relativ unbefangen hin und dachte mir, ach, jetzt gucke ich mir mal an, und habe dann ganz schnell gemerkt, oh, es geht viel tiefer, als ich dachte. Wir haben anfangs wirklich nur über Kindheitsthemen und über mein Unterbewusstes gesprochen und ich glaube, ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, was wir da machen. Aber ich habe gemerkt, es bringt mir was, es hilft mir total. Und bin da dran geblieben, habe da konsequent immer weiter gearbeitet an mir selbst, habe gemerkt, es geht nicht nur um das Schießen, sondern es geht um so viel mehr, um die Dinge, die ich erlebt habe, um unterbewusste Themen. Also ich habe wirklich alles versucht aufzuarbeiten und jetzt in 10 Jahren habe ich doch einiges geschafft aufzuarbeiten.
Wie sieht diese Aufarbeitung aus, wenn man sich das vorstellen will?
Es ist unterschiedlich, je nachdem, was man tut. Entweder, also wir haben viel über eben Erlebtes gesprochen, über die Gefühle, die damit verbunden sind, eben solche Dinge dann auch aufzulösen. Ich meine, jeder Mensch hat gewisse Traumen, Auch wenn es manchmal gar nichts Schlimmes ist, aber irgendwie sind es Dinge, die sich festgesetzt haben. Und da habe ich einfach versucht, an mir zu arbeiten. Dann gibt es natürlich Übungen, wenn es dann ganz speziell auf gewisse Themen, auf den Wettkampf, auf das Schießen angeht, haben wir ganz spezielle Visualisierungsübungen gemacht oder Übungen, sich vorzustellen, sich da, wie man sich dabei fühlt und gewisse Krafttiere zu nehmen. Also es ist so ein weites Feld, dass es schwer ist, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, dass ich in diesen 10 Jahren sehr viel über mich selbst gelernt habe und auch über die Menschen, die so um mich herum sind.
Ja, und der mentale Anteil ist ja nicht zu unterschätzen, gerade auch im Sport. Wenn man das, sowas ist immer schwierig in Zahlen zu fassen, aber wenn Sie es mal in Prozent fassen würden, wie viel Prozentanteil ist der mentale und dann der Trainingsanteil?
Ich glaube, das ist schwierig in Prozent zu fassen. Ich kann aber definitiv sagen, dass der mentale Teil einen wesentlich größeren Teil ausmacht, als wir, glaube ich, immer dachten. Das körperliche Training ist natürlich die Grundlage. Ich kann nicht erfolgreich sein, nur weil ich mir vorstelle, ich bin jetzt super. Also es muss schon passen. Aber ich glaube, dass wir ganz, ganz viel mehr schaffen können in unserem Leben. Mehr als wir glauben, wenn man bereit dazu ist und wenn der Kopf es auch sagt, hey, du kannst noch viel mehr als bis dahin. Und ich glaube, das war auch letztendlich immer meine Stärke, dass ich an dem Punkt, wo ich im Wettkampf gemerkt habe, eigentlich bin ich völlig kaputt, ich würde mich jetzt am liebsten hier in den Schnee legen, da konnte ich noch mit 20% drauflegen. Und ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, wenn man eine sehr große mentale Stärke hat.
Sie sind jetzt Profi in der Medienarbeit. Wurden Sie da seitens des Verbandes auch geschult?
Nein, eigentlich wurde ich da schon hineingeschmissen. Also 2007 war ich dann erstmal überfordert mit der Gesamtsituation. Wir haben einen super guten Pressesprecher gehabt, der mich halt an die Hand genommen hat und mich von Interview zu Interview geführt hat. Aber letztendlich war ich erstmal völlig unbedarft. Und da hat mir schon auch der Mentalcoach unheimlich geholfen, auch Interviews vorzubereiten. Also ganz klassisch einfach darüber zu sprechen, was könnten für Fragen kommen, wie gehe ich damit um, wie behalte ich mir diese Klarheit, wie kann ich diese Botschaft hinaussenden, die ich sagen möchte. Und da habe ich schon wirklich sehr viel gelernt in diesem Coaching-Bereich, ja.
In Slowenien startet die neue Saison. Sie haben das Ganze mal als Zirkus beschrieben. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen in diesen Zirkus. Wie sieht aktuell die Woche für die Profisportler aus? Was steht da alles an?
Ja, man kann das schon irgendwie als Zirkus betrachten. Die Karawane zieht dann immer wieder weiter. Die Nationalmannschaft war jetzt die letzten Wochen in Skandinavien, hat sich da vorbereitet auf den Winter. Wir haben ja leider noch keinen Schnee in Deutschland. Er kommt so langsam. Die hatten jetzt auch ihre Testwettkämpfe dieses Wochenende und auch letzte Woche schon so vereinzelte Tests intern im Team. Werden jetzt auch nochmal heimkommen, bevor es dann am Wochenende nach Slowenien geht, beziehungsweise vorm Wochenende. Am Wochenende sind ja schon die ersten Wettkämpfe, also nicht viel Zeit zu Hause. Deswegen ähnlich wie ein Zirkus, irgendwie immer on Tour, immer mit der Reisetasche unterwegs und schon so eine Familie. Man ist immer mit den gleichen Leuten zusammen, man sieht sich jedes Jahr wieder. Mir geht es dann ähnlich, wenn ich nächste Woche auch wieder dabei bin. Es sind immer die gleichen Leute, die man trifft.
Es klingt, wenn man es so hört, von außen betrachtet, ein bisschen wie eine Klassenfahrt, die man dann unternimmt. Aber es geht natürlich um sehr viel mehr. Wenn Sie allein mal den Tagesablauf beschreiben. Freizeit kommt wahrscheinlich total zu kurz.
Es geht eigentlich. Also gerade in den Wettkampfzeiten hat man relativ viel Freizeit, was ich aber manchmal auch so ein bisschen belastend fand, weil man halt so viel Wartezeiten hat. Es kommt immer so ein bisschen auf die Wettkampfzeit an, wenn der Wettkampf erst am Spätnachmittag zum Beispiel stattgefunden hat. Dann war der Vormittag halt echt lang. Da haben wir halt erstmal gemütlich gefrühstückt. Dann bist du ein bisschen raus. Man muss ja auch so eine Anspannung halten für den Wettkampf. Man kann ja auch nicht, was weiß ich was, alles tun, eine Shoppingtour machen und dann am Abend Wettkampf machen. Man muss ja alles auf diesen Wettkampf ausrichten. Und da ist schon auch viel Warterei im Zimmer, Rumsitzerei. Es gibt ja auch nicht überall Fernseh und WLAN. Also man sitzt da schon oft und liest halt ein Buch und vertreibt sich die Zeit. Ja.
Die Wettkampfzeiten, sind die ausgerichtet dann auf Fernsehübertragungen oder wie ist das? Weil man könnte ja ansonsten sagen, ach, morgens um 10 sind die Leute fit, lass uns doch da den Wettbewerb machen.
Nein, es ist tatsächlich, wird es alles ausgerichtet auf die Fernsehzeiten. Biathlon hat Gott sei Dank, bekommt immer den Fernsehsendeplatz, der eben gut ist und wo einfach viele Menschen die Möglichkeit haben, das anzuschauen, gerade am Wochenende. Und von daher müssen wir uns dann natürlich, je nachdem, in welchem Land wir uns befinden, danach richten. Also wenn wir jetzt dann in Kanada sind im Februar, haben wir 20.15 Uhr in Deutschland. Unsere Zeiten sind halt in Kanada am Vormittag dran. Ja.
Heißt aber im Umkehrschluss, dass man als Sportler auch viele Opfer bringen muss, wenn man dann eben den ganzen Tag warten muss, bis es dann losgeht zum Beispiel. Was sind Opfer, die Sie persönlich empfunden haben als Opfer?
Ich sehe das jetzt nicht so als Opfer. Ich glaube, das ist einfach der Job. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Man stellt sich darauf ein. Ich fand das schon auch irgendwie immer schön, neue Länder zu bereisen und da auch ein bisschen was zu sehen. Nicht viel, aber zumindest ein bisschen was. Also ich glaube, es gibt schlechtere Jobs als das. Ein Opfer, wenn man so sehen will, ist natürlich die Zeit, wo man halt nichts zu Hause ist. Also es ist schon einfach ein halbes bis vielleicht sogar dreiviertel Jahr, wenn man die ganzen Lehrgänge und die Zeiten dazu nimmt, wo man halt einfach außerhalb trainiert, ist man nicht zu Hause. Und das habe ich dann später, als ich mit meinem heutigen Ehemann zusammen war, schon so ein bisschen als Opfer empfunden, weil man einfach so wenig Zeit für die Menschen hat, die man einfach liebt.
Mit 25 haben Sie Ihre sportliche Karriere beendet. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie Sie die denn angefangen haben. Wann war das erste Mal Biathlon?
Das erste Mal Biathlon war mit 9. Ich habe vorher, bin ich schon auf Langlaufskiern gestanden, so mit 5, 6 Jahren. Vorher Alpin. Komme halt einfach aus einer Wintersportregion, da liegt es so ein bisschen nahe, dass die Kinder irgendwas mit Ski ausprobieren. Und ich bin damals durch die Cousine meines Vaters zum Biathlon gekommen, die da so eine Trainingsgruppe gegründet hat mit ganz kleinen. Und der Sport hat mich einfach vom ersten Tag an gefesselt und gefangen und mich fasziniert.
Können Sie sagen, was Sie da so fasziniert hat? Weil Langlaufen alleine hätte ja auch schon eine Faszination sein können.
Ja, war es auch definitiv. Aber mit dem Schießen war schon nochmal eine völlig neue Herausforderung. Ich fand auch dieses Technische total spannend, mit dem Gewehr umzugehen und zu schießen und immer dieses Erfolgsgefühl zu haben, so wenn die Scheibe umfällt. Also das ist einfach ein gutes Gefühl und ich glaube, das können viele Biathleten bestätigen, dass genau dieses erste Mal irgendwie total prägend war. Und dieser Sport hat mich einfach dann nie mehr losgelassen. Ich war dann auch schon relativ erfolgreich, auch in diesen Kinder-Schüler-Wettkämpfen. Und es macht natürlich dann auch Spaß, wenn man dann schon den einen oder anderen Pokal da zu Hause hat, motiviert. Klar. Und ich glaube, so ein gewisses Talent war einfach erkennbar.
Ja, na klar. Und es beteiligen sich auch die SWR1-Hörer aus Schluchsee. Kam eine E-Mail ins Studio von Uwe Pfannenschmidt. Vielleicht können Sie das einordnen. Biathlon und seine Wurzeln, dazu schreibt er nämlich, eine archaische, seinerzeit überlebenswichtige Sportart, die ihre Wurzeln in einer Urform der Jagd aus dem letzten Glazial findet. Also ist da sowas Archaisches drin? Konnten Sie das spüren?
Vielleicht ja. Es hat schon irgendwie mit dieser Jagd zu tun. Also das Laufen, sich verausgaben, dann dieses Anpirschen, also dieses taktische an den Schießstand herankommen, dann die Scheiben zu treffen in einer sehr kurzen Zeit. Also man hat ja keine Zeit dafür. Das heißt, also wie bei der Jagd, das Tier könnte ja dann auch schnell weglaufen. Und dann zu hoffen, dass es funktioniert hat. Also irgendwie hat es schon was Archaisches. Vielleicht fasziniert es die Menschen deshalb so.
Wir wollten auch darüber sprechen, was Ihnen Heimat bedeutet. Sie sind ja ganz viel unterwegs, aber kommen vermutlich auch ganz gerne wieder nach Hause.
Total. Also ich bin schon ein sehr heimatliebender Mensch. Wobei Heimat für mich jetzt nicht unbedingt der Ort ist, aber halt einfach zu den Menschen, die mir wichtig sind. Also ich bin schon ein Familienmensch und ich brauche so mein Umfeld irgendwie. Bin aber auch gern da zu Hause, wo ich wohne. Und so die Berge und so das Drumherum, die Natur, das ist mir schon sehr wichtig. Bin nicht so gern in der Stadt, schon immer mal, ganz gern so zum kurzen Tagestrip. Aber prinzipiell bin ich schon ein Naturmensch.
Und wenn es jetzt wieder losgeht mit dem Biathlon-Zirkus und Sie als ARD-Expertin mit dabei, ist Ihr Mann dann derjenige, der zu Hause bleibt?
Das ist derjenige, der zu Hause bleibt und dann die Organisation übernehmen muss, der Kinder, also die Große in den Kindergarten bringt, den Kleinen dann jeweils zur Oma oder sich dann auch selber kümmert. Also das macht er wirklich super. Er ist auch in diese Aufgabe reingewachsen. Ich habe relativ schnell nach unserer großen Tochter auch wieder gearbeitet und er hat dann auch wie selbstverständlich diese Aufgaben übernommen. Und das funktioniert Gott sei Dank ganz gut. Ich glaube, sonst wäre es bei mir ein bisschen schwierig mit meinem Job.
Wie weit planen Sie denn im Voraus? Machen Sie schon Pläne, dass Sie sagen, Mensch, in 10 Jahren würde ich gerne das und das erreichen? Vermutlich nicht, oder?
Nee, soweit eigentlich nicht. Also ich habe schon so meinen Plan für die nächste Zeit und ich weiß schon immer, wohin meine Reise gehen soll in etwa. Aber ich habe jetzt keine Zielvorstellung, also keine ganz konkrete. So für kürzere Abstände schon. Also wir bauen jetzt gerade unser Häuschen und da freue ich mich einfach darauf, nächstes Jahr einzuziehen und mit meiner Familie da so einen kleinen Neustart irgendwie zu wagen. Ich freue mich aber auch darauf, mich beruflich weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf neue Angebote, bin neugierig, bin immer gespannt, was da kommt. Und in meinem Job ist es halt nicht so planbar. Also oft kommen halt eben Anfragen und ich kann dann entscheiden, tue ich das oder tue ich es nicht. Und so gehen diese Weichen sozusagen auseinander. Also wohin geht mein Weg? Und das ist eigentlich eine total spannende Entwicklung. Also ich bin da neugierig, aber im Privaten habe ich dann schon so meinen festen Sitz und weiß in etwa, wo es hingehen soll.
Ihnen alles Gute dafür. Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute.
Vielen Dank.
Eins gehört.